Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Grundsätzlich haben auch die Schiedsrichter, ähnlich auch wie die Mannschaften, mit der veränderten Situation, Spiele ohne Zuschauer, ist ein ganz anderes Feeling auf dem Spielfeld. Man hört ja jeden Zuruf, dass wir sehen uns ja alle wieder nach normalen Bedingungen, die dann hoffentlich irgendwann wieder kommen, haben es insgesamt gut hinbekommen, sich darauf einzustellen. Wir sind da im Gesamtkontext sind wir da schon zufrieden mit den Leistungen. Da Einzelthemen hat man immer in dem Bereich, wo eben letztendlich auch Schiedsrichter Entscheidungen treffen müssen. Aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Level.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Januar, normalerweise ja Winterpause, die Mannschaften wären in Trainingslagern, es gibt hier und da mal ein Testspiel. Aber ansonsten ruht die Bundesliga in dieser Corona-Saison, ist das ja alles ganz, ganz anders. Der Januar wäre sonst auch ein Monat, wo man mal Bilanz zieht, zurückblickt, über die Hinrunde nochmal drüber schaut, was war gut, was war schlecht, was muss besser werden. Geht auch nicht, weil es wird durchgespielt. Trotzdem möchte ich das machen. Wir sind nicht ganz mit der Hinrunde durch, da fehlen noch 2 Spieltage, aber ich glaube, es ist Zeit, mal über die Leistungen der Schiedsrichter zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Eindruck ist, diese Saison ist deutlich ruhiger. Klar, es gibt immer wieder was zu meckern, der VAR ist zu langsam, Fehlentscheidungen hier, Schiedsrichter schaut auf die Review Area, auf den Monitor und trifft dann Entscheidungen, wo man immer noch sagt, hat er das nicht gesehen. Klar, gibt es immer noch, werden wir nicht abstellen können, aber werden wir zum Thema machen können. Denn das mache ich jetzt in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, mal so die Hinrundenbilanz der Schiedsrichter. Mein Gast ist da Jürgen Jansen. Der hat selber 143 Mal in der Bundesliga gepfiffen und ist jetzt Schiedsrichterbeobachter für den Deutschen Fußballbund und bewertet damit auch die Kollegen. Entscheidet sicherlich auch mal, wer steigt auf, wer steigt ab. Auch das gibt es leistungsbedingt in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Wer mich noch nicht kennen sollte, ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe in dieser Zeit mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und bin aktuell mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Und wer regelmäßig reinhört, der hat an dieser Visitenkarte gemerkt, aha, Jahreswechsel, denn der Rallye ist jetzt seit 29 Jahren als Fußballkommentator unterwegs. Jetzt das Interview mit dem Ex-Bundesliga-Schiedsrichter und aktuellen DFB-Schiedsrichterbeobachter mit Jürgen Jansen. Jürgen Jansen darf ich begrüßen, DFB-Schiedsrichterbeobachter. Jürgen, die Hinserie ist ja noch nicht so ganz zu Ende. Da fehlen ja noch 2 Spieltage, aber normalerweise Januar ist immer Winterpause. Da macht man Bilanz, da schaut man zurück. Das können wir vielleicht auch schon mal über die Schiedsrichter machen, mal ein Fazit ziehen. Du als Beobachter, der an jedem Wochenende in den Stadien unterwegs ist und die Jungs da begleitet. Wie fällt denn dein Fazit aus? Bist du zufrieden mit den Leistungen der Schiedsrichter?
Ja, wir müssen natürlich das unter verschiedenen Aspekten sehen. Grundsätzlich haben auch die Schiedsrichter, ähnlich auch wie die Mannschaften, mit der veränderten Situation, Spiele ohne Zuschauer, ist ein ganz anderes Feeling auf dem Spielfeld. Man hört ja jeden Zuruf, dass wir sehen uns ja alle wieder nach normalen Bedingungen, die dann hoffentlich irgendwann wieder kommen. Haben sie es insgesamt gut hinbekommen, sich darauf einzustellen. Wir sind da, im Gesamtkontext sind wir da schon zufrieden mit den Leistungen. Da Einzelthemen hat man immer in dem Bereich, wo eben letztendlich auch Schiedsrichter Entscheidungen treffen müssen. Aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Level unterwegs.
Ich habe auch den Eindruck, es ist ruhiger geworden. Es gibt immer wieder mal Diskussionen, Videoschiedsrichter und Fehlentscheidungen und so weiter. Aber der konstante Aufschrei, den wir in den letzten Spielzeiten immer gehabt haben, meine ich, den merke ich so gar nicht mehr. Ist es tatsächlich ruhiger geworden?
Ja, sagen wir mal so, ist, sagen wir, von der Aufmerksamkeit her, von der medialen Begleitung her, sicherlich auf dem gleichen Standard geblieben. Durchaus auch, ja, wenn man so den einen oder anderen Stammtisch sich mal zwischendurch mal anschaut, auch mal die eine oder andere kritische Anmerkung, aber da gebe ich dir recht, ist insgesamt ruhiger, sachlicher geworden, gibt nicht so viele grobe Themen. Ja, es gibt immer dann mal so wieder so Ausreißer wie im Spiel jetzt als Beispiel in Mönchengladbach, wo dann der Spieler Thuram dann Gegenspieler angespuckt hat. Das sind aber eher so die unrühmlichen Ausnahmen, habe ich so das Gefühl, wo dann so ein Aufschrei erfolgt. Ansonsten, ja, so wie du sagst, weniger Turbulenzen als in den Vorjahren.
Kann das daran liegen, dass die Zuschauer im Stadion fehlen? Die wären ja bei jedem Pfiff, wie wir das ja über Jahrzehnte kennen, und ja, im Endeffekt muss man sagen, dass sie sogar lieb gewonnen haben, die ja bei jedem Pfiff gegen ihre Mannschaft sofort, ey Schiri und was nicht alles, das fehlt ja. Ist das ein Zeichen, dass man auch anders miteinander umgehen kann, dass man einfach, wie du sagst, ruhiger und sachlicher Leistungen bewerten kann?
Ich glaube, da spielen verschiedene Komponenten eine Rolle. Das eine ist, die Schiedsrichterführung ist ja hingegangen vor einiger Zeit und hat, sagen wir mal, das Beurteilungssystem umgestellt, eher auf einen Coaching-Ansatz, um eben die Leistungen zu verbessern. Sind da sehr eng mit den Schiedsrichtern in regelmäßigem Austausch, um eben eine Leistungsoptimierung herbeizuführen. Das fruchtet mittlerweile. Also der Standard, der Level von der Leistungsdichte her ist deutlich höher gekommen durch diese Maßnahmen, also dieses direkte Coaching eines Schiedsrichters, um, sagen wir mal, auch gewisse Defizite aufzuarbeiten. Das ist das eine. Und das andere, natürlich ist es ein komplett anderes Spiel geworden. Also wenn wir uns jetzt mal ein Spiel anschauen, ich nehme jetzt mal als Beispiel Leipzig gegen Dortmund, wenn du da oder auch Gladbach-Bayern jetzt am letzten Wochenende, wenn du da natürlich volle Stadien hast, dann hast du ein anderes Spiel, da hast eine andere Dynamik in den Spielen und du hast damit natürlich auch eine ganz andere Herausforderung für die Schiedsrichter und die Assistenten. Auch das spielt aus meiner Sicht eine große Rolle.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schiedsrichter vielleicht froh darüber sind, dass die Situation so ist. Klar, keiner freut sich über Corona, das will ich damit auch gar nicht gesagt haben. Aber dass man tatsächlich die ureigenste Aufgabe eines Schiedsrichters, ein Spiel zu leiten, zu lenken und so sauber wie möglich bis zum Abpfiff durchzubringen, dass man sich da mehr drauf konzentrieren kann, weil man weniger von außen beeinflusst wird?
Naja, also die Schiedsrichter wünschen sich möglichst schnell die Zuschauer wieder ins Stadion, weil der Spaßfaktor, wenn du dann, ich hatte am letzten Wochenende den Felix Zweier gecoacht beim Spiel Schalke gegen Hoffenheim, was ja für beide Mannschaften schon ein sehr wichtiges Spiel war. Den hatte ich dann vormittags im Hotel erreicht. Hier in Essen hat er im Hotel übernachtet. Da war gar keine Heizung an. Das Hotel hat nur aufgemacht, sozusagen, um das Schiedsrichterteam da zu beherbergen. Und ja, das sind natürlich Rahmenbedingungen. Spaß macht das dann eher nicht. Und so dieses gesamte Thema, dann auch vor vollem Haus zu pfeifen, das wollen auch Schiedsrichter. Ich glaube, die Einzelszenen, der Umgang, da sind die Spieler doch deutlich fahren die zurück, weil die wissen auch, jedes Wort wird natürlich auch durch die Mikrofone aufgenommen. Der Umgang zum Schiedsrichter in der Kritik ist eher dann etwas zurückhaltender, würde ich auch so sehen, aber letztendlich kommt es ja immer wieder auf die Einzelentscheidungen an. Ne? Wenn wir jetzt am Wochenende sehen, Elfmeter, die dann ja, zurückgenommen werden müssen. In Bielefeld wurden Elfmeter zurückgenommen, in einem anderen Spiel glaube ich, Mainz gegen Frankfurt waren sogar insgesamt 4 Elfmeter, wo dann auch 2 korrigiert werden mussten durch den VAR. Da ist eher der Fokus drauf, dass dann Einzelszenen dazu führen, vielleicht auch gewisse kritische Anmerkungen zu haben. Das ist aus meiner Sicht geblieben.
Das ist wahrscheinlich in der Natur der Menschheit so. Das Negative steht immer im Vordergrund. Das Positive wird als normal angesehen. Jetzt hast du gerade das Spiel Schalke 04 angesprochen. Ich habe das fürs Radio kommentieren können und ich habe das sofort registriert, dass der Felix Zweier bei diesem 1:0 von Matthew Hoppe statt auf Foulspiel sofort auf Vorteil entschied, wodurch ja eben Ariz über die linke Seite gehen konnte, das Tor vorbereitete und es fiel. Diese, aus meiner Sicht, ich habe es zumindest erkannt, habe das sofort auch im Radio live weitergeben können, überragende Leistung ist in den Medien kaum aufgetaucht. Ist das genauso ein Beispiel, dass die Zuschauer, also die Bewerter, sage ich mal, wir Journalisten sind ja auch in irgendeiner Form Zuschauer, sowas nicht registrieren, einfach übersehen, was richtig gut ist, was ein Schiedsrichter da auch mal macht?
Also das freut mich sehr, da sieht man auch, dass du ein Vollprofi bist im Bereich. Das auch, ja, das ist einfach so, weil das Erste, was ich gesagt habe, dieses 1:0, mit welcher exzellenten Leistung da Felix Zweier diesen Angriff ermöglicht hat, in dem zunächst mal richtig erkannt wurde, dass im Vorfeld bei Schöpf kein absichtliches Handspiel vorlag. Damit ging es ja schon los. Der wurde ja am Arm seitlich am Körper herunterhängend auf kurzer Distanz angeschossen. Das hat er richtig erkannt, hat daraufhin den Gegenangriff zugelassen. Dann kam im Mittelfeld zwei Szenen, wo er gewartet hat, intelligent gewartet hat. Daraus entwickelte sich dann diese Dynamik, die du gerade beschrieben hast. Und dann fiel daraus dieser Brustlöser, das 1:0 für Schalke. Da gibt es nicht viele Schiedsrichter, die eine solch hohe Spielintelligenz mitbringen. Wenn du da einen Schiedsrichter hast, der ein bisschen nervöser agiert, vielleicht nicht so viel Erfahrung hat wie Felix Zweier, dann gibt es da auch schon mal einen Pfiff und dann ist der Angriff halt nicht möglich. Das hat er so exzellent gemacht. Und wie du richtig beschreibst, es gab noch eine weitere Szene zum 2:0, wo in der Line of Vision eventuell eine Abseitssituation hätte vorliegen können, wo aber auch der Assistent richtigerweise gesehen hat, dass eben sehr knapp kein Abseits vorlag. Und das Gleiche nochmal beim 4:0. Also da waren drei Tore, die durch exzellente Leistung des Schiedsrichterteams eben richtigerweise entstanden sind, weil die Regelauslegung und auch die Umsetzung sehr positiv war. Und das ist dann leider weder bei den Mannschaften, also ich hatte mit Felix nahe gesprochen, also da kam jetzt nicht mal ein positiver Hinweis, Mensch, das haben wir hier wirklich prima gemacht, weil du hast das Spiel ja komplett auch begleitet. Wenn der Hoffenheim in den ersten 30 Minuten 2:0 führt, dann kann da keiner was sagen. Und am Ende steht dann 4:0 für Schalke und da hat der Schiedsrichter in dem Spiel in der Umsetzung des Regelwerks einen hohen Anteil an diesem Schalker Sieg gehabt. Da muss man einfach so sagen, im positiven Sinne, weil er die Spielführung eben exzellent ausgerichtet hat. Kam kein entsprechendes Feedback. Ich glaube, in einer Sportfachzeitschrift im Kicker wurde schon erwähnt, dass das eine sehr positive Auslegung war, aber das war es dann auch. Ja, da bin ich bei dir, dass das wenig Beachtung findet, wenn die Schiedsrichter da auch mal etwas sehr, sehr Positives machen. Und wenn dann mal eine Einzelszene da ist, wo vielleicht dann hergeleitet wird, lag jetzt hier ein Kontakt vor. Ich nehme nochmal das Spiel Bielefeld gegen Hertha, wo Klos da kurz vor dem Tor zu Fall kam oder sich zu Fall brachte, sage ich mal lieber. Da sieht man auch wieder gute Kooperation mit dem VAR in Köln, weil das war ja alles nur kein Elfmeter. Da sind wir beide uns ja auch sicher einig, weil wir das Spiel gesehen haben.
Ja, er stolpert mehr, als dass eine aktive Bewegung da ist, ne?
Ja, und er sucht den Kontakt selber und lässt sich dann fallen und die Flanke geht ja 5-6 Meter über seinen Kopf drüber, fliegt die durch den 16er. Das ist alles fußballtypisch und das ist kein Elfmeter und deswegen hatte aber der Schiedsrichter einen entsprechenden Hinweis bekommen, dass da wohl ein Haltevorgang vorgelegen haben sollte, der eigentlich nicht vorlag. Da war also ein Warnungsfehler des Assistenten in dem Fall. Und dann gab es eben halt dort die Rücknahme des Strafstoßes zugunsten von Hertha. Am Ende war es natürlich dann auch egal. Bielefeld hat das Spiel 1:0 gewonnen, korrekterweise. Aber das war auch wieder wichtig, dass da eine gute Zusammenarbeit erfolgt ist. Also es passieren viele positive, gute Dinge, aber das liegt vielleicht wirklich im Wesen der Menschheit, dass man immer so ein bisschen auf das Negationsthema geht und immer so auf die negativen Themen geht und weniger die positiven herausstellt. Das ist leider so. Das war aber schon mit Zuschauern so und das ist ohne Zuschauer nicht anders geworden.
Aber ich höre aus deinen Worten auch so ein bisschen stolz drauf, dass Schiedsrichter so reagieren, das Spiel leiten, lenken, erkennen die Situation und entsprechend richtig bewerten. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, du bist Schiedsrichterbeobachter, hattest jetzt, wenn wir bei Schalke bleiben, den Felix Zweier bei dem Spiel beobachtet. Hast du diese Worte, die du jetzt gerade so gewählt hast, auch ihm gegenüber dann gewählt? Hast du gesagt, Mensch, sei stolz auf dich, was du da gemacht hast oder das gesamte Team, inklusive vierten offiziellen VAR? Das war eine Bombenleistung heute?
Ja, ich freue mich natürlich, ich verstehe mich als Coach, egal ob ich jetzt in meinem beruflichen Unternehmen Menschen ausbilde oder hier auch Schiedsrichter coache, als Helfer und nicht als Schatzsucher, wo ist jetzt der Fehler im Spiel? Und wo hat er denn jetzt mal nicht gut agiert? Sondern ich suche die positiven Aspekte und da, wo vielleicht die anderen Herausforderungen entstehen, versuche ich dann eben, ihm zu helfen. Ich habe das sehr positiv mit ihm geteilt, habe mich auch für ihn gefreut, weil in so einem solch wichtigen Spiel, du weißt, hing dann der Rekord von Tasmania Berlin. Die sind auch happy, dass sie jetzt weiterhin die Vereinsmannschaft bleiben, die dann diesen Jahrhundertrekord hat, der vielleicht auch nie mehr gebrochen wird. Dass Schalke ihn nicht gebrochen hat, glaube ich, freuen die sich auch drüber. Und insofern habe ich das natürlich auch mit ihm geteilt, dass er einen großen Anteil anhand seiner persönlichen Spielführung in diesem Spiel auch hatte, dass es eben korrekterweise so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wir sind ja neutral, aber da kann ein Schiedsrichter auch stolz sein. Und wenn so eine Bombenleistung erfolgt ist, die das Team, das da insgesamt gemacht hat, mit kaum Fehlern, ganz fehlerlos bist du nie, da ist immer mal ein Zweikampf, den kannst du so oder so beurteilen. Und dann gibt es auch mal einen Einwurf in die falsche Richtung. Aber das große Ganze war in diesem Spiel wirklich exzellent gelöst vom Schiedsrichter-Team. Und das war nicht einfach, wenn du in so ein Spiel reingehst. Und du weißt ja auch um den medialen Druck, der da ist. Und die Mannschaften dann auch, in dem Fall sogar beide, auch in Hoffenheim steht ja auch der Trainer Hoeneß da sehr stark unter Druck, das Spiel dann so hinzukriegen. Ja, da freue ich mich dann und teile das auch noch mit dem Schiedsrichter, dass es so gut gelaufen ist.
Und dass Felix Zweier ein guter ist, das merkt man auch daran, wenn man die Umfragen liest unter den Spielern, unter den Bundesligaspielern. Wer ist bei euch der beste Schiedsrichter? Da liegt der meist immer mit vorne dabei.
Genau, wir haben ja so die Top 3, 4, die wir hier haben, mit Dennis Aitekin, der leider momentan ja noch im Aufbautraining ist, mit seiner doch schweren Verletzung, die er hatte. Wir haben natürlich Manuel Gräfe in seiner eigenen Art, Spiele zu leiten. Der kriegt halt jedes schwere Spiel auch in seiner persönlichen Note vernünftig über die Bühne. Felix Zweier oder auch Felix Brüch, das sind so, sagen wir mal, die Top-Kandidaten. Wir haben aber auch im Nachwuchsbereich also auch internationale Schiedsrichter, die da auch auf diesem Level heranrücken. Die zweite Garde, aber auch so altgediente Jungs wie Marco Fritz zum Beispiel, der macht gerade, ich glaube, der hat auch schon 6 Spiele jetzt weg, 6 oder 7 Spiele gepfiffen, absolut geräuschlos, souverän, bringt er da auch die Spiele über die Runden. Da muss man schon sagen, sind wir aktuell in Deutschland, was das Schiedsrichterwesen angeht, auf einem sehr, sehr hohen Level unterwegs und bringen da auch wirklich Top-Leistungen jedes Wochenende. Auch unter, für die Jungs, muss ich mir mal vorstellen, die werden innerhalb der Woche erschwerten Bedingungen ständig getestet. Die sind ja auch dauerhaft in irgendwelchen Überprüfungen im Hinblick auf Corona. Das ist ja wie bei den Spielern, ne? Die haben 3-4 Mal in der Woche haben die einen Test und wissen auch erst am Spieltag vormittags, dass sie auch tatsächlich dann bei dem Spieleinsatz eingesetzt sind, weil erst der negative Test da sein muss. Auch das belastet natürlich, ne? Das sind alles Dinge, die sieht man ja so als neutraler gar nicht, was da im Hintergrund alles abläuft.
Zumal dann die Einnahme verloren ginge, denn das ist mittlerweile ja auch sehr, sehr gut bezahlt, dieser Job als Schiedsrichter, auch in der zweiten Bundesliga. Ich habe ja durchaus sehr viele Zweitligaspiele, die ich kommentiere, bin ja auch am Wochenende wieder im Einsatz mit Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig, auch ein wichtiges und interessantes, spannendes Spiel, sicherlich für beide Mannschaften sehr wichtig. Da fällt mir auf, dass ihr sehr, sehr viele neue, junge Schiedsrichter, auch Assistenten an den Linien habt, die in der zweiten Liga reingespült werden. Liegt das dieser neuen Regelung, die ihr Corona-bedingt gemacht habt, wenn eben möglich sollen die qualitativ einsetzbaren, unparteiischen, spielortsnah wohnen? Denn ich glaube, da tauchen auf einmal Namen auf, die man bisher noch gar nicht gehört hat.
Ja, ich sag mal so, das liegt dann eher so an der, da muss man wissen, bei den Schiedsrichtern ist es ja so, die haben ja eine Altersgrenze. Und in diesem Jahr scheiden halt 3 altgediente Kollegen aus, die Guido Winkmann, Markus Schmidt und Manuel Gräfe, der 3 Bundesliga-Schiedsrichter, die jetzt ihre letzte Saison pfeifen. Die haben jetzt noch eine Halbserie und dann ist die Karriere beendet, weil die in den Altersgrenzenbereich erreicht haben, in der zweiten Liga eben auch der eine oder andere. der dann auch, sagen wir mal, nach mehreren Jahren, sagen wir mal, die Qualifikation für die Bundesliga dann nicht erreicht hat. Und dann muss man immer wieder auch für frisches Blut sorgen und für von unten heraus bieten sich halt junge Talente dann an und dann muss man immer rechtzeitig agieren. Du kannst nicht anfangen, junge Leute dann als Beispiel in der dritten Liga fängt es ja an und in der zweiten Liga dann einzusetzen, wenn es dann soweit ist. Da braucht es ja auch einen gewissen Aufbau und eine gewisse Zeit vorher, Ralf. Und die Dinge werden halt vorbereitet. Und wenn jetzt wie dieses Jahr drei sehr, sind ja alle Schiedsrichter, die um die 200 und mehr Bundesligaspiele, Manuel Gräfe, weiß ich gar nicht, ob der vielleicht schon 350 gepfiffen hat. Also sehr erfahrene Schiedsrichter scheiden aus. Und da muss man für den Unterbau und für den Nachwuchs rechtzeitig Sorge tragen und das wird vom DFB eben mit langer Hand vorbereitet.
Da ist auch in der zweiten Bundesliga, jetzt müssen wir sagen, die einzige Frau zu finden mit Katrin Refalski, der dort Assistentin ist. Kann sie eine ähnliche Karriere machen wie Bibiana Steinhaus?
Grundsätzlich sind wir da offen, aber ich sag mal, für mich ist Bibiana schon auch international. Ich meine, man muss ja wissen, was Bibiana alles geleistet hat. Jetzt nehmen wir auch mal erstmal die Ebene des Frauenfußballs. Mehrere Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Endspiele von Weltmeisterschaften. Die ist sicherlich eine absolute Ausnahmekönnerin in diesem Bereich. Ich glaube, dass auf diesem Standard, auf diesem Level, gerade was auch Männer-Bundesliga, die Tür immer offen ist, aber den Weg nochmal wird vielleicht auch nochmal jemand schaffen, vielleicht auch die Kollegin, die du gerade erwähnt hast, aber ist schwer, auf der Ebene Fuß zu fassen und dann auch so anerkannt zu werden als Frau in diesem doch, ja, ist schon eine Männerdomäne, die Herren-Bundesliga, da ist eine Dynamik drin und eine Geschwindigkeit, eine Schnelligkeit, da musst du natürlich auch körperlich mithalten. Ich glaube, von der Technik her wäre das gar nicht das Problem, von der Qualität im Pfeifen auch nicht, aber eben in erster Linie dann auch diesen Tempo. Ne? Da musst du schon deine 10 bis 12 Kilometer musst du da schon abreißen und das auf einem hohen Level und mit einem hohen körperlichen Fitnesszustand und der Geschwindigkeit hinterherkommen. Das ist dann doch eher, glaube ich, Bibiana Steinhaus ist da diejenige, die das dann irgendwo auch hinbekommen hat. Werden wir sehen, ob sich da weitere anbieten. Es ist auf jeden Fall keine geschlossene Gesellschaft, dass dann nicht auch wieder eine andere Frau auch in diese Fußstapfen treten kann.
Bibiana Steinhaus ist zurückgetreten quasi. Sie ist jetzt nur noch VAR in Keller in Köln jetzt aktiv. Sie hat selber gesagt, mir fehlte so ein bisschen die Geschwindigkeit. Ich habe vieles durch Stellungsspiel wettmachen können, aber dieses hohe Tempo der Spieler kann ich nicht mehr mitgehen. Ist damit eine Tür für die Frau generell an sich, egal wie sie qualitativ die Regeln umsetzen kann, zu, weil du deutest das auch so ein bisschen an, Frauen haben nicht die Geschwindigkeit, die die Männer im Spiel haben?
Zu will ich nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall deutlich erschwert. Es liegt wirklich da teilweise auch an der Anatomie, an den Bewegungsabläufen, das ist eine andere Geschichte, da muss man einfach so sehen. Deswegen sind ja bei Olympischen Spielen laufen auch nicht die Frauen mit den Männern die 100 Meter. Da würde eine Frau niemals eine Chance haben, überhaupt zu gewinnen. So ähnlich ist das da auch. Es ist ein hoher athletischer Aufwand erforderlich, eine hohe Fitness. Und Bibiana hat dann auch zur richtigen Zeit erkannt, da kommen ja auch Verletzungen hinzu. Also sie hatte ja auch mehrere Verletzungen. Und man muss ja sehen, das kriegen ja viele gar nicht mit. So ein Schiedsrichter in der Bundesliga oder Schiedsrichterin in den Profibereichen, die auch noch international im Einsatz sind. Die fahren ja nur nach Hause, um zwischendurch mal den Koffer zu wechseln. Ansonsten sind die mehrfach überall, international und national, mehrfach im Einsatz. Das ist viel, viel mehr geworden als früher. Also so ein Schiedsrichter der Spitze, wie jetzt auch Felix Brüch oder Eitekin, die sind 40 Mal im Jahr locker irgendwo unterwegs, teilweise mehrfach belastet. Haben sicherlich jetzt eine Physio-Betreuung dabei, aber da mehren sich bei uns auch die Verletzungen bei den Schiedsrichtern. Wir haben einige Kollegen, die aktuell sehr schwere Verletzungen auch haben, auch Muskelverletzungen haben, Bänderverletzungen haben. Die Anforderungen sind so hoch geworden, da muss man wirklich sehen, das ist gut bezahlt, ja, aber ist ein absoluter Leistungssport und da kannst du nichts anderes mehr machen, außer trainieren und Spiele machen.
Es nützt nichts, Jürgen Jansen. Ich muss noch das Thema Handspiel ansprechen. Da kann man irgendwie nicht dran vorbei. Das IFAB, das International Football Association Board, die Regelhüter, wie sie immer gesagt werden, sind wohl wieder dabei, muss man sagen, diese Handregel zu modifizieren und mehr den Bereich Absicht wieder in den Blickpunkt zu rücken. Kommen wir denn da wieder hin, wo wir eigentlich ausgangsmäßig gewesen sind? Denn ganz ursprünglich war ja das Thema Absicht beim Handspiel, absichtliches Handspiel, viel wichtiger als alles das, was danach gekommen ist.
Ja, ich bin natürlich grundsätzlich, Handspiel ist eine never-ending story und du kennst dich ja auch schon seit vielen Jahren und wir begleiten ja auch schon mal die eine oder andere Veranstaltung miteinander schon eher so traditionell unterwegs. Also ich bin immer noch ein Freund von der Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters, bin aber auch mittlerweile klar positiv bezogen auf den VA, wer den klaren, schwierigen Entscheidungen, die eventuell nicht klar zu sehen waren, da auch eine korrekte Entscheidung zu treffen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Was das Handspiel selber angeht, ist es doch mittlerweile so, also da werden ja Spieler, die gehen im 16er schon mit verschränkten Armen hinter dem Rücken, wird aus kurzer Distanz jemand an der Hand angeschossen. Ich finde den Ansatz, dass man eine Absicht mit in den Mittelpunkt der Bewertung bringt. Und es ist für mich schon dann auch Absicht, wenn einer mit einem hoch erhobenen Arm im 16-Meter-Raum agiert. Erinnert dich damals an ein Spiel bei der Weltmeisterschaft mit Bastian Schweinsteiger, der da auch leider zum Leidwesen unserer Mannschaft einen Elfmeter verursacht hat, im hoch erhobenen Arm ist ihm dann der Ball an die Hand geprallt. Das empfinde ich als Absicht, weil wenn ein Spieler da unnatürlich die Hände einsetzt, dann nimmt er das halt auch in Kauf. Das würde ich dann auch in Absicht sehen. Aber diese Dinge, wo dann aus kürzester Distanz irgendwo der Arm angeschossen wird, die Hand berührt wird, das fand ich persönlich nicht für zielführend. Da sollte man den Schiedsrichtern vertrauen, die Erfahrung zu haben, dann auch für sich zu entscheiden. Für mich lag hier eine Absicht des Spielers vor. Die Bewegung des Arms oder aber auch die Ausrichtung des Körpers in der Aktion hat zum Ergebnis geführt. Wenn das wieder durch den National Board angepasst wird, finde ich das richtig. Und nicht jede Berührung ist dann auch strafbar. Denn so haben wir dann eine klare Linie. Die sehe ich klarer als jetzt, wo dann immer diskutiert wird. Ja, ist das jetzt weit genug abgespreizt vom Arm? Ist jetzt der Arm in irgendeiner Form aktiv oder eben nicht? Das ist ein leidiges Thema und ich glaube, man sollte wieder mehr zur Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters kommen in diesem Themenfeld.
Na, ich glaube auch, diese Idee, wir versuchen das zu verbessern, noch gerechter zu machen, das ist ein toller Ansatz gewesen, aber irgendwie ist es noch komplizierter geworden. Es hat wenig geholfen. Es gab ja mal so eine Eselsbrücke, sind die Arme auf 20 vor 4, wenn man das mal als Uhr sich darstellt, also gehalten wie zwei Zeiger 20 vor 4, dann wäre das noch alles spieltypisch, dann wäre das kein Handspiel, aber da hat sich, glaube ich, auch niemand so richtig dran gehalten. Von daher sind wir mal gespannt, ob wir da wieder hinkommen, wo wir gestartet sind, nämlich die Absicht, absichtliches Handspiel, ja oder nein, fertig ist. Das könnte
ja, sie haben es ja jetzt schon ein bisschen entschärft. Erinner dich beim Spiel Bayern München gegen Mainz, diese T-Shirt-Regelung. Das Handspiel zum Beispiel, wenn der Ball mit dem oberen Gelenk, Armgelenk, mit der Schulter zum Beispiel gestoppt wird oder bewegt wird, dann ist das ja kein Handspiel zum Beispiel. Ja, das hat auch schon ein bisschen geholfen, um das einzugrenzen. Wie gesagt, also ich bin immer da ein Freund, auch dem Schiedsrichter einfach die Tatsachenentscheidung zu ermöglichen, weil wenn ein Schiedsrichter für sich zu dem Bewusstsein kommt, das ist für mich eine Absicht, dann ist es dann eben so und dann folgt man dem auch, weil auch ein Schiedsrichter kann da mal daneben liegen. Aber auch nicht jeder Elfmeter wird verwandelt. Und so, finde ich, ist das Spiel besser. Und weniger Unterbrechungen, was wir nicht haben dürfen, aus meiner Sicht, das ist leidig. War jetzt leider in Bielefeld auch wieder so. Da war eine Spielunterbrechung von 4 Minuten 30, bis dann feststand, dass es den Elfmeter nicht gab. Eine sehr wichtige Entscheidung, klar, da muss man sich auch Zeit lassen. Aber wenn so ein Spiel 4,5 Minuten unterbrochen ist, das ist natürlich auch nicht besonders schön und führt auch nicht dazu, dass das Spiel attraktiver wird. Da müssen wir aufpassen. Da müssen im Keller auch schnelle Entscheidungen her und damit auch die Abgrenzung, gerade beim Handspiel, etwas mehr in Richtung wieder Absicht zu lenken. hilft uns da an der Stelle, weil da haben wir die größten Probleme.
Mich würde das freuen, Jürgen, sage ich ganz ehrlich, denn als Reporter 4 Minuten etwas zu sagen, wo nichts passiert auf dem Rasen, ist echt eine Herausforderung.
Je
schneller, umso besser.
Erinnert sich an Madrid, es fällt ein Tor, ne?
Ja.
So, da mussten die beiden, die waren aber zu zweit, die konnten sich dann die Bälle gegenseitig zuschieben. Hier Günther Jauch, glaube ich, war es mit, ich kann mich gar nicht erinnern, wer der Zweite war, auf jeden Fall Jauch war dabei.
Marcel Reif, die beiden sind ja auch ausgezeichnet worden.
Ja, die haben dann eben auch diese lange Zeit, aber selbst 4, 5 Minuten, kann ich mir schon vorstellen, sind dann auch schwierig, dann zu überbrücken. Gerade wenn du das über das Radio machst, ne?
Also ich kann mich erinnern, ich hatte VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, halbstündige Unterbrechung wegen Unwetter und habe dann auch durchgeredet. Leider gab es keinen Grimme-Preis, aber dann musst du echt, dann ist der Kopf auch ziemlich ausgeräumt, dann nur alles erzählt, ihm nur einfällt. Jürgen Janssen, du hast ja auch 143 Bundesligaspiele selbst geleitet, also du weißt ja nur, wie es ist, auf dem Rasen zu stehen und hast da ja nur ganz, ganz hochklassig gepfiffen. Weiß nicht, vielleicht können wir uns mal über deine Zeit unterhalten, die Dönekes, die du damals so auf dem Platz erlebt hast?
Anderes Spiel, andere Zeit. Im Grunde genommen in der Kommunikation mit den Spielern, mit dem ganzen Umgang untereinander war es schon rauer, meines Erachtens, als heute. Also die Spielerpersönlichkeiten, die ich damals dann auch, das waren dann so Matthäus, das war Dieter Eils in Bremen oder auch Effenberg in München, solche Jungs, da warst du schon teilweise auch mal als Krisenmanager gefragt. Doch genauso schön wie heute, nicht ganz so gut bezahlt, aber da war mehr der gesellige Faktor war auch noch mit dabei. Da war es schon noch so, dass man als Schiedsrichterteam auch nach dem Spiel noch zusammengekommen ist, dass man noch mal ein Bier zusammen getrunken hat, dass man noch einen Abend zusammen essen gegangen ist und Spaß zusammen hatte. Das findet heute so nicht mehr statt. Also das ist komplett weg. Ja, es gibt ja auch keine Schiedsrichterbetreuer mehr, so im klassischen Sinne, die einen begleiten, wenn man in der Stadt dann ist. Das ist alles abgeschafft. In erster Linie, da steht das Spiel absolut im Fokus, im Vordergrund. Da wird angereist, da wird sich leistungsorientiert vorbereitet. Nach dem Spiel wird wieder abgereist und das war dann. Und häufig reisen die auch getrennt, die Teams, unabhängig von Corona. Also der Spaßfaktor außerhalb des Platzes war bei uns noch deutlich höher.
Der legendäre Ahlenfelder, den man in Bremen immer noch bestellen kann, mit Bier und Korn, glaube ich, gibt's da, ne?
Ja, genau.
Aber vielleicht dürfen wir das mal noch ein anderes Mal thematisieren, was du in deiner Karriere erlebt hast. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Jürgen Janssen. Dankeschön.
Gerne.
Am Wochenende wieder im Einsatz. Wen beobachtest du?
Ja, ich bekomme ja auch immer die Spiele. Ich habe immer 2 Spiele am Wochenende. Meistens eins samstags, eins sonntags. Die bekomme ich aber immer erst donnerstags durch diese Covid-Geschichten. Steht ja nicht fest, wer pfeift. Deswegen bekommen wir die immer zeitversetzt, erst immer 3-4 Tage vorm Spiel. Und die Schiedsrichter selber bekomme ich dann teilweise auch erst Samstagvormittag, wenn abends das Spiel stattfindet. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen. Ich werde wieder 2 Spiele am Wochenende haben, aber welche, weiß ich noch nicht.
Dann wünsche ich dir dafür gutes Gelingen. Dankeschön, Jürgen Janssen.
Gerne. Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht, Ralf.
Vielen Dank, Jürgen Janssen, dass du Zeit hattest, mal mit mir zusammen den Blick zu werfen auf die Schiedsrichterleistungen in der fast abgeschlossenen Hinrunde dieser Corona-Saison in der Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, nach hinten heraus hat der Jürgen schon angedeutet, was er erlebt hat in seiner Karriere. Und da hat er schöne Dönekes auf Lager. Die werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt mal zum Thema machen in Bosses Bundesliga-Blog. Würde mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen Kontakt zu mir herstellt. Das geht über Facebook, über LinkedIn, über Twitter, über Instagram. Es geht über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann melde ich mich gerne bei euch. Denn über diese Wege könnt ihr auch mal Kommis dalassen, Kommentare mal zu den Ausgaben schreiben. Denn das fände ich sehr schön und mir ist es natürlich auch wichtig. Wie gefällt euch denn überhaupt Bosses Bundesliga-Blog? Ist das alles so in Ordnung? Habt ihr Wünsche? Habt ihr Ideen? Wollt ihr etwas anderes? Dann würde mich das sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das einmal zukommen lasst. Über diesen Weg könnt ihr übrigens auch eure Vorschläge mal zu Themen einreichen, die ich dann gerne umsetze. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr Bosses Bundesliga-Blog abonnieren würdet. dann verpasst ihr keine Ausgabe, denn die gibt es jeden Donnerstag vor dem Fußballwochenende. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Boss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.